Stell dir mal vor, Geschichte wäre einfach so ein perfekt sortiertes, hell erleuchtetes Archiv. Also wenn wir in die Vergangenheit blicken wollen.
Zieht man einfach die richtige Schublade auf.
Genau. Alles hat seinen festen Platz. Alles ist von völlig neutralen Beamten dokumentiert, mit Stempeln versehen und sauber in Ordnern abgeheftet.
Das ist so eine beruhigende Vorstellung, ja.
Voll. Wir verlassen uns halt wahnsinnig gerne darauf, dass die Vergangenheit irgendwie greifbar ist, dass sie objektiv und vor allem beweisbar ist.
Aber dieses Bild bricht natürlich sehr schnell in sich zusammen, besonders sobald wir uns mit historischen und systematischen Gewalterfahrungen beschäftigen. Da existiert dieses aufgeräumte Archiv oft schlichtweg nicht.
Ja.
Wer da die Wahrheit sucht, der muss manchmal die fehlenden Seiten lesen. Man muss in die mündliche Überlieferung eintauchen, in Geschichten, die lange Zeit als unglaubwürdig abgetan wurden, weil eben dieser offizielle Stempel fehlte.
Und genau das ist der Raum, in den wir uns heute für dich begeben. Das Quellenmaterial, das wir heute auf dem Tisch haben, das hat ein massives Gewicht.
Absolut.
Es ist ein 128-seitiger Bericht. Der Titel lautet Ein Raubtierstaat. Systemische, sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt Israels gegen die PalästinenserInnen.
Verfasst vom Palestinian Feminist Collective.
Richtig. Und erfasst den Stand der Dinge bis zum heutigen Datum, also Juli 2026, zusammen. Aber bevor wir jetzt auch nur eine einzige These aus diesem Dokument aufgreifen, müssen wir etwas extrem Wichtiges klären.
Ja, das ist hier wirklich unerlässlich.
Wir müssen unsere eigene Wolle in dieser tiefen Analyse absolut unmissverständlich machen. Dieses Material ist hochgradig politisch aufgeladen. Und wir ergreifen hier keinerlei Partei.
Genau, wir werten nicht.
Unsere Aufgabe ist es ausschließlich und wirklich streng unparteiisch über den Inhalt der uns vorliegenden Dokumente zu berichten. Wir machen uns die Standpunkte des Berichts in keiner Weise zu eigen. Wir möchten dir lediglich die Ideen, die historischen Behauptungen und Analysen vermitteln, die eben in diesem spezifischen Quellenmaterial stehen. Nicht mehr und nicht weniger.
Das ist ein ganz essentieller Rahmen. Denn die zentrale Mission dieses Berichts ist es, eine, naja, völlig andere Perspektive auf Gewalt in Konflikten zu werfen. Das Palestinian Feminist Kollektiv argumentiert hier eben nicht, dass geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt einfach so ein tragisches, zufälliges Nebenprodukt von Krieg ist.
Sondern
Die These lautet, dass es sich um eine systematische, institutionelle und über Jahrzehnte gewachsene Taktik handelt. Ein Werkzeug, um eine gesamte Bevölkerungsgruppe zu kontrollieren.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Bericht beginnt ja interessanterweise nicht mit den aktuellen Schlagzeilen. Also nicht erst 2023.
Nein, gar nicht. Die Autorinnen ziehen eine historische Linie, die fast 8 Jahrzehnte zurückreicht.
Bis zur Nakba?
Genau, bis ins Jahr 1948. Sie setzen da den absoluten Fundamentpunkt ihrer Analyse an. Und hier greift direkt das, was du anfangs über das fehlende Archiv gesagt hast.
Ah, okay.
Der Bericht zeigt sehr detailliert, wie sich die Geschichtsschreibung selbst gewandelt hat. Weil jahrzehntelang basierte das Wissen über sexualisierte Gewalt in zerstörten Dörfern wie Deir Yassin oder Tantura fast ausschließlich auf der sogenannten Oral History.
Also der mündlichen Überlieferung von Überlebenden.
Richtig. Und auf internationaler Bühne hat diese mündliche Überlieferung oft ein massives Akzeptanzproblem.
Weil die offiziellen Papiere fehlen.
Genau. Wenn eine geflüchtete Person von systematischen Vergewaltigungen berichtet, aber der forensische Bericht eines Krankenhauses fehlt,
dann wird das im globalen Diskurs oft als unzuverlässige Anekdote abgetan. Oder direkt als Kriegspropaganda.
Ja, exakt. Aber der Bericht beschreibt dann, wie sich diese Wahrnehmung zwingend ändern musste, als plötzlich Archive geöffnet wurden.
Ja, da geht es in der Quelle konkret um britische Ermittlungsakten zum Massaker von Deir Yassin aus dem Jahr 1948. Die wurden erst Jahrzehnte später, so um 1970 herum, von Journalisten aufgedeckt.
Was hier faszinierend ist, plötzlich hatte man nicht mehr nur die mündliche Erzählung von palästinensischen Überlebenden, wie zum Beispiel von Safiyeh Atiyeh,
sondern forensische Beweise.
Richtig. Gestützte medizinische Fakten von britischen Ermittlern, die schwarz auf weiß bestätigten, was passiert war.
Das ist wirklich, also das ist, als würde man versuchen, den Grundriss eines brennenden Hauses zu zeichnen, während einem jemand den Stift wegnimmt. Du siehst das Feuer, du spürst die Hitze, aber die Welt sagt dir, du hättest keine Beweise. Bis dann jemand zufällig den Stift wiederfindet und sagt, okay, du hattest die ganze Zeit recht.
Das ist eine sehr treffende Metapher. Und diese Methodik der Beweisführung zieht sich durch das gesamte Dokument. Der Bericht stützt sich unglaublich stark auf freigegebene und teils später wieder versiegelte israelische Militärarchive.
Er erwähnt ja sogar die Tagebücher von David Ben-Gurion.
Ja, genau. Ein wirklich grausames Beispiel, das in der Quelle seziert wird, ist der Fall des Militäraußenpostens Nirim aus dem Jahr 1949.
Oh Gott, ja, das ist heftig.
Es ist extrem schwer zu lesen. Aus den deklassifizierten Dokumenten geht hervor, dass ein palästinensisches Beduinenmädchen tagelang gefangen gehalten, systematisch missbraucht und schließlich ermordet wurde.
Und das stand in offiziellen Akten.
Ja, Ben-Gurion selbst notierte das in seinem Tagebuch, ganz nüchtern. Und für die Verfasserinnen des Berichts sind diese archivierten Fakten eben der Beleg dafür, dass diese Gewalt 1948 kein Kontrollverlust einzelner Milizen war,
sondern
eine bewusste Strategie, um maximalen Schrecken zu verbreiten und die Vertreibung zu forcieren.
Aber das bringt uns zu einer sehr kritischen Frage. Wenn der Bericht sagt, das Ziel 1948 war die schnelle Vertreibung durch blanken Terror, was passiert dann, wenn sich die geopolitische Lage ändert?
Wie meinst du das genau?
Naja, nach dem Krieg von 1967 sprechen wir nicht mehr von flüchtigem Chaos. Wir sprechen vom Beginn einer dauerhaften militärischen Besatzung. Ein permanentes System braucht doch völlig andere Werkzeuge als eine Miliz im Krieg, oder?
Absolut. Und das ist eine sehr präzise Beobachtung, die der Bericht dann im nächsten großen Kapitel aufgreift. Mit diesem Übergang zur dauerhaften Besatzung verlagerte sich diese rohe Gewalt aus den Dörfern in geschlossene Räume.
In Gefängnisse.
Genau. In Gefängnisse und Haftzentren. Die Gewalt wurde, laut der Analyse in der Quelle, quasi bürokratisiert. Sie wandelte sich in institutionalisierte Verhörmethoden.
Da wird der Fall von Rasmea Odeh erwähnt, richtig?
Richtig.
Ja, eine sehr bekannte palästinensische Gefangene. Sie wurde 1969 verhaftet und im sogenannten russischen Gelände in Jerusalem extrem brutal verhört. Der Bericht dokumentiert, dass sie dort nicht nur gefoltert, sondern auch vor den Augen ihres Vaters sexuell missbraucht wurde.
Wahnsinn. Um Geständnisse zu erzwingen?
Geständnisse, ja, aber auch um den individuellen und familiären Willen komplett zu brechen. Der Geheimdienst nutzte sexualisierte Gewalt hier als präzises operatives Instrument.
Hier wird es wirklich interessant. Denn wenn man diese Praktiken als Teil eines staatlichen Apparats nutzt, bekommt man auf Dauer ein Problem.
Internationalen Druck, meinst du?
Richtig. In den 80er und 90er Jahren begannen Organisationen wie Amnesty International und der UN-Anti-Folter-Ausschuss sehr genau hinzusehen. Wie hat sich dieses System laut dem Bericht also angepasst? Man kann das ja nicht einfach so weitermachen.
Die Antwort der Quelle ist recht erschütternd. Durch die Erschaffung gigantischer juristischer Grauzonen. Der Experte im Bericht referiert da ausführlich über die sogenannte Landau-Kommission von 1987.
Okay, was war da los?
Angesichts von Toten in der Haft und dem internationalen Druck versuchte der israelische Staat, die Verhörmethoden zu regulieren. Aber die Kommission verbot Folter nicht einfach.
Nein.
Nein, der Bericht erlaubte ganz offiziell die Anwendung von, ich zitiere, mäßiger physischer Druck.
Mäßiger physischer Druck. Wow, das ist...
Ein gewaltiges juristisches Schlupfloch. Sogar als der oberste Gerichtshof 1999 Folter prinzipiell untersagte, blieb laut Bericht eine Ausnahme bestehen. Die sogenannte tickende Bombe-Ausnahme.
Das ist wie, also wenn man ein wasserdichtes Gesetz baut, aber ein riesiges Ventil mit der Aufschrift Ausnahme einbaut, dann ist das Gesetz eigentlich nur eine Fassade.
Genau das sagt der Bericht.
Wie wirkt sich diese juristische Bürokratisierung denn auf die Opfer aus?
Es führte laut den Quellen zu einer Verlagerung. Physische Gewalt, die sichtbare Narben hinterlässt, wurde zunehmend durch schwer nachweisbare psychologische Gewalt und sogenannte selektive Folter ersetzt.
Also Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht.
Richtig. Schlafentzug, die berühmte Froschposition, gewaltsames Schütteln. Dinge, die extrem traumatisch sind, aber schwer forensisch zu beweisen. Und wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, dann zeigt der Bericht auf, dass diese bürokratische Deckung die Täter massiv schützt.
Gibt es da Zahlen im Bericht?
Ja. Zwischen 2001 und 2016 gab es über 1000 offizielle Beschwerden wegen Folter.
Über 1000, okay.
Und laut Quelle führte das zu keiner einzigen Verurteilung. Null.
Krass, 1000 Beschwerden und null Konsequenzen? Das bedeutet ja effektiv, dass die Gewalt zu einer de facto Staatspolitik wird.
So lautet die Schlussfolgerung, ja. Und der Experte im Bericht beendet diesen Gedanken damit, dass diese Gewalt eben nicht hinter Gefängnismauern bleibt. Sie wird als Waffe zur Zerstörung des gesellschaftlichen Vertrauens direkt in die Wohnzimmer der Zivilbevölkerung getragen.
Und damit sind wir bei einem der zentralsten Konzepte dieses Berichts, ISCAD. Also was bedeutet das alles?
ISCAD ist arabisch und bedeutet grob übersetzt zu Fall bringen. Die Quellen beschreiben das als ein Konzept, bei dem der Geheimdienst gezielt gesellschaftliche Stigmata, Verleumdung und Erpressung nutzt, um Palästinenser zu rekrutieren.
Als Informanten.
Genau. Es geht um sogenannte Honigfallen. Besonders Personen aus marginalisierten Gruppen oder queere Personen geraten ins Visier. Der Geheimdienst sammelt intimste Details und droht damit, diese Informationen an konservative Familienmitglieder zu leiten, wenn die Person nicht kooperiert.
Das bedeutet also, dass die Kultur und die intimsten Werte einer Gesellschaft als Waffe gegen sie selbst gerichtet werden?
Exakt. Es ist eine psychologische Kriegsführung im Alltag. Und es betrifft auch physische Übergriffe im zivilen Raum.
Da wird das Beispiel der Familie Al-Juni genannt, richtig?
Ja, vom Juli 2023. Während einer Razzia wurden die Frauen der Familie von Soldatinnen gezwungen, sich vollständig zu entkleiden. Vor den Augen ihrer Kinder und bedroht von Hunden.
Wahnsinn!
Der Bericht analysiert, dass es dabei nicht um Sicherheit ging, sondern um die absolute Zerstörung der familiären Ehre und Psyche.
Warum ist das Datensammeln darüber eigentlich so schwierig? Man würde ja denken, dass das breit dokumentiert wird.
Der Bericht verweist da auf Forschungen des Women's Center for Legal Aid and Counseling, kurz WCLAC. Die Direktorin, Randa Sinoira, erklärt in der Quelle, dass die Opfer in einer totalen Zwickmühle stecken.
Weil sie durch das Sprechen genau das Stigma riskieren, mit dem sie erpresst werden?
Ganz genau. Und wegen direkter Racheakte. Sinoira berichtet von Drohanrufen durch Geheimdienstler, die sich als Captain Diab melden, sobald Frauen versuchen, Hilfe zu suchen. Es ist eine Technologie der kolonialen Kontrolle, die darauf abzielt, die Familie zu zerstören.
Puh. Wenn diese tiefgreifenden strukturellen Maßnahmen, also diese gesetzlichen Grauzonen und die psychologische Erpressung, schon seit Jahrzehnten bestehen, was ist dann passiert, als dieses System ab Oktober 2023 eskalierte?
Das ist der Moment, in dem der Bericht in die absolute Gegenwart wechselt. Und die Eskalation ist beispiellos. Der drastische Anstieg von Berichten über sexuelle Demütigung und Folter seit Ende 2023 wird von zahllosen UN-Gremien und NGOs belegt.
Ja, das ist im Bericht wirklich eine geballte internationale Dokumentation. Da wird das OHCR zitiert, der OHCR, Human Rights Monitor.
Berichte von Sonderberichterstattern wie Rehm Al-Salem, Francesca Albanese, Navi Pillay.
Und sie alle berichten unabhängig voneinander von Orten wie dem Inhaftierungslager Saide Taiman.
Ja, die Details sind kaum zu ertragen. Systematische Nacktheit von Gefangenen, Vergewaltigungen mit Gegenständen, gezielte Angriffe auf die reproduktive Gesundheit.
Und das wurde ja zum Teil gefilmt, oder?
Ja, von den Soldaten selbst gefilmt und ins Internet gestellt. Das ist eine neue Dimension. Die Quelle zitiert zudem den israelischen Minister Itamar Ben-Gvir, dessen politische Maßnahmen schon vor dem Krieg die Haftbedingungen radikal verschärft hätten.
Das heißt, das System wurde quasi auf diese Eskalation vorbereitet.
Das wirft eine wichtige Frage auf und der Bericht liefert dazu eine juristische Einordnung des palästinischen Center for Human Rights, dem PCHR.
Was sagen die dazu?
In ihren Befunden vom Mai und November 2025 ziehen sie eine direkte rechtliche Linie. Sie argumentieren, dass diese Handlungen nicht nur Kriegsverbrechen sind,
sondern
sie argumentieren, dass diese Taten die Schwelle zum Genozid, also zum Völkermord, erreicht haben.
Das ist ein massiver juristischer Begriff. Wie begründen die das in der Quelle?
Weil all diese Taten, die Zerstörung der reproduktiven Gesundheit, die systematische Demütigung, das Zersetzen durch ISCAD darauf abzielen, schweren körperlichen und seelischen Schaden zuzufügen, um eine Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.
Es ist wirklich außergewöhnlich, dass die unterschiedlichsten internationalen Gremien alle zu dem gleichen Schluss kommen. Trotz des Krieges und all der üblichen Schwierigkeiten bei der Beweissicherung, sie alle sprechen von einer systematischen, politisch gesteuerten Praxis.
Die schiere Dichte dieser Berichte aus den letzten 3 Jahren lässt dem Bericht zufolge keinen anderen Schluss zu.
Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, der Bericht des Palestinian Feminist Collective zieht eine über Jahrzehnte andauernde Linie. Von den Vergewaltigungen bei der Nakba 1948.
Über die institutionalisierte Folter der 80er Jahre.
Genau, und diese perfide psychologische Zersetzung durch ISCAT bis hin zu den völlig erschütternden UN-Berichten nach Oktober 2023. Das ist keine Aneinanderreihung von Unfällen. Es ist ein System.
Ein sehr klares System der Kontrolle.
Warum ist es wichtig, dass du das alles hörst? Weil dieser Bericht uns dazu zwingt, unseren Blick auf Konflikte komplett zu erweitern. Es geht eben nicht nur um verschobene Grenzen auf einer Landkarte. Es geht darum, wie Körper, Intimität und das soziale Gefüge einer Gesellschaft ganz gezielt als Werkzeuge und Schlachtfelder der Unterdrückung eingesetzt werden.
Absolut. Der Körper als politisches Schlachtfeld.
Und das bringt mich zu einem letzten Gedanken. Etwas zum Weiterspinnen, basierend auf dem, was der Bericht über Beweisvernichtung sagt.
Ah, das Archivthema.
Richtig. Der Bericht erwähnt, dass formale palästinensische Archive, Universitäten und Orte des Lernens systematisch zerstört wurden. Wenn eine Gesellschaft all ihre forensischen Einrichtungen, Krankenhäuser und physischen Bibliotheken verliert, wie beweist sie in 50 Jahren ihr Trauma vor der Geschichte?
Das ist die große Frage.
Werden unsere digitalen Fußabdrücke und die mündlichen Überlieferungen ausreichen, um die Wahrheit zu bewahren? Oder leben wir in einer Zeit, in der das Auslöschen von Erinnerungen noch viel einfacher geworden ist? Denk da mal drüber nach. Danke, dass du uns heute bei dieser tiefgehenden Ergründung der Quellen begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.